Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Bestimmt hat jeder von euch sich auch schon mal ungerecht behandelt gefühlt. Es fängt schon in der Schule an oder zu Hause, im Elternhaus, geht weiter in die Ausbildung, in den Beruf, durch den Chef, und jeder von euch hat solche Beispiele sicher präsent. Und immer wenn es um Gerechtigkeit geht, geht es auch immer um etwas Emotionales. Und damit mischt sich dann das Gefühl hinein, selbst so machtlos zu sein, dass man sich nicht wehren kann. Manch einer sagt, damit gehe ich jetzt vor Gericht. Aber ein Anwalt sagte mal, vor Gericht gewinnst du oder verlierst du. Gerechtigkeit gibt es dort nicht. Und Jesus, unser Herr, wusste sehr genau, was Ungerechtigkeit bedeutet. Denn den Prozess, den er durchmachen musste, bevor er am Kreuz für uns starb, war keine Gerechtigkeit. Es gibt eine Spruchparte mit dem Text. Und dann wird man erwachsen, um festzustellen, dass Gerechtigkeit genauso real ist wie Feen, Einhörner und Zwerge. Ist das ein hoffnungsloses Thema? Nein, wir sehnen uns danach, dass es endlich Gerechtigkeit gibt. Und deswegen kommen wir auf einen Text zu sprechen, der über dem allem steht, der sich auch an die Jahreslosung anlehnt, und es ist auch gleichzeitig das Jahresthema der EG, wo Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Im Luthertext heißt es, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Marco berichtet, dass er selbst so erzogen wurde, dass sich ein starkes Gerechtigkeitsempfinden bei ihm entwickelt hat. Das merkte man dann auch bei Gesellschaftsspielen, wo das dann immer wieder auch deutlich wurde. Ihr könnt da mal lächeln, ich glaube, das kennt ihr auch, das Thema. Oder aber er hatte noch einen Bruder, immer wurde verglichen. Muss ich mehr arbeiten als der zu Hause helfen? Und immer gucken, dass ich auch genauso viel bekomme wie er. Ja, und dann kann man sich so eine Geburtstagsparty vorstellen mit einem großen Kuchen. Und wenn man dann das Gerechtigkeitsprinzip anwendet, dann heißt das doch eigentlich, jeder bekommt von diesem Kuchen gleich viel. Das scheint doch ganz einfach zu sein, Gerechtigkeit. Aber Marco ist auch ein Denker, der immer weiter denkt und sagt, ja, es könnte ja auch so sein, dass es völlig normal ist, dass der Geburtstag hat, ein größeres Stück bekommt. Und das kann man immer noch Gerechtigkeit nennen. Man sieht, dass sich über den Begriff Gerechtigkeit viele, viele Fragestellungen ergibt. Und dann überhaupt die Frage, was ist denn Gerechtigkeit? Wenn du glaubst zu wissen, was Gerechtigkeit ist, dann hast du dich wahrscheinlich noch nie richtig damit beschäftigt. Dabei wird das Wort so viel verwendet. Klimagerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Überall kommt das vor. Und wenn man dann nachdenkt, dann kann man verschiedene Ansätze so entdecken, die mit Gerechtigkeit zu tun haben könnten. Zum einen das Thema Leistungsgerechtigkeit, nach dem Motto, alle bekommen, was sie verdienen. Bedarfsgerechtigkeit, alle bekommen, was sie brauchen. Verteilungsgerechtigkeit, alle bekommen das Gleiche. Intuitiv würde man auch sagen, Gerechtigkeit hat ganz viel mit Gleichheit zu tun. Aber schon kommt die nächste Frage, was ist denn damit gemeint? Von was denn? Gleiche Rente, gleiche Chancen, gleiches Ergebnis, gleiche Anerkennung für alle? Interessanter Gedanke, den ich hier lese, Gleichheit allein reicht aber nicht. Denn ein Arbeitgeber, der mit seinen Mitarbeitern gleich schlecht umgeht, ist doch nicht gerecht. Viktor Frankl war ein österreichischer Neurologe und Psychiater aus dem letzten Jahrhundert. Der hat gesagt, wenn du zwei Menschen gleich behandelst, behandelst du mindestens einen falsch oder ungerecht. Es gibt vielleicht auch noch den Aspekt, dass gerecht ist, was zwei Partner miteinander vereinbaren. Und wenn das geschieht, ist das Gerechtigkeit. Und das führt dann zu einem Gleichnis, was der Herr Jesus erzählt hat, dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg aus Matthäus 20. Und das wollen wir jetzt mal beleuchten ein wenig. Am Ende vom Kapitel 19, also vorher unmittelbar, steht der Satz, der schon ein bisschen einleitet darauf, viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Das Gleichnis hilft uns also, einen Blick auf das Ende zu werfen. Und dasselbe Ende steht dann auch in diesem Gleichnis, in Kapitel 20. Und so bilden diese Aussagen, den Blick auf das Ende zu werfen, quasi eine Klammer um dieses Gleichnis herum. Ich fand es hübsch, dass dieses Gleichnis in der Bibel uns wie in einem Drehbuch vor Augen gestellt wird. Es beginnt, dass eine Kulisse aufgebaut wird, die Spannung steigt, dann wird der Konfliktauslöser benannt, dann kommt der Konflikt, es kommt die Konfliktlösung und dann zum Schluss, was wir daraus lernen sollen. Das ist so ein bisschen auch die Gliederung der Predigt, also Anfang mit dem Setting, mit der Kulisse. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie bei einem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen einige Leute für die Arbeit in seinen Weinberg anstellte. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück, dann schickte er sie in den Weinberg. Dieser Text als ersten Satz gibt schon gleich die erste Erkenntnis. Gerechtigkeit kommt, wenn Gott sein Werk vollendet. Es ist nichts auf dieser Welt, was wirklich gerecht ist. Gott, wenn er sein Werk vollendet im Himmelreich, dann gibt es Gerechtigkeit. Oder andersrum gesagt, wirkliche Gerechtigkeit gibt es nur bei Gott. Deswegen auch dieser Anfangsvers, wo es heißt, wir warten darauf. Und die letzten Kapitel der Bibel in Offenbarung erzählen uns auch dann, dass der Himmel auf die Erde kommt. Was also dürfen wir heute erwarten? Was hat es für Auswirkungen auf heute? Wie prägt diese Hoffnung auf die Gerechtigkeit in der Ewigkeit mein Leben im Hier und Jetzt? Und deswegen ist es nötig, dass wir einfach verstehen, was meint denn Gott mit Gerechtigkeit? Also vertiefen wir uns mal hinein in dieses Gleichnis. Wir befinden uns im Nahen Osten, in einer ländlichen Gegend. Es ist keine Stadt, es gibt keine Straßen, Straßenbahnen, kein Lärm. Hügel sind drumherum, soweit das Auge reicht, ein kleines Dorf zwischen lauter Weinbergen. Und dann gibt es einen geschäftstüchtigen Gutsbesitzer und der macht das richtig. Er steht morgens früh um 6 Uhr auf, geht auf den Marktplatz der damaligen Arbeitsagentur, sucht kurzfristige Erntehelfer für die reiche Traubenernte, die ansteht. Und tatsächlich, morgens um 6 schon, stehen da auch ein paar Männer bereit und warten auf Arbeit. Er verhandelt mit ihnen über den üblichen Tageslohn. Da gibt es auch nicht viel zu verhandeln drüber, weil das war klar, so ein Denar, ein Silberstück ist der übliche und ordentliche Tageslohn. Und dann hat er ihn per Handschlag den Arbeitsvertrag gemacht und dann sind sie in den Weinberg gegangen. Ein guter, ordentlicher Prozess. Wenn man das Gleichnis dann liest, also Beispiel, ein Gleichnis von Jesus, dann weiß man klar, schnell, der Weinbergbesitzer ist Gott im übertragenen Sinn, der Weinberg selbst, im Alten Testament häufig ein Bild für Israel, im Neuen Testament dürfen wir als Gemeinde uns da angesprochen fühlen und die Arbeiter, die dann eingestellt werden in die Arbeit in diesem Weinberg, in dieser Gemeinde, das sind wir, die Nachfolger, die Gott, Jesus nachfolgen wollen. Man muss noch wichtig wissen von zur damaligen Zeit, dass Tagelöhner Leute waren, die ohne sicheres Einkommen von Armut bedroht waren. Und deswegen war jeder dieser Menschen auf einen Job an diesem Tag heute angewiesen. Denn es gab natürlich keine Sozialsysteme, so wie wir das heute kennen. Dieser Denar ist der angemessene Lohn, so steht es hier, für den Tag, der akzeptiert war und der auch genau passte. Darüber wurde nicht diskutiert. So, das war die Kulisse. Jetzt geht's los mit dem seltsamen Vorgehen, was die Spannung steigen lässt. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinen Weinberg arbeiten. Ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genau so machte er es mittags und gegen 3 Uhr. Selbst um 5 Uhr, das letzte Mal, ging er noch auf den Marktplatz, fand noch einige rumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagt er, geht auch ihr hin und arbeitet in meinem Weinberg. Man könnte sich wundern, dass der Weinbergbesitzer scheinbar ein bisschen planlos ist, denn er hätte ja auch am Morgen gleich so viele einstellen können, wie er dann tatsächlich gebraucht hat. Ja, vielleicht waren auch nicht genügend da am Morgen. Aber interessant ist, dass der Blick von uns Hörern schon ganz früh auf den Lohn gelenkt wird. Er ist angemessen oder wörtlich übersetzt, er ist gerecht. Ja, und etwas zu denken geben dann die Letzten, die der Weinbergbesitzer anheuert. Man kann schon fragen, sind das Leute, die nicht gerne früh aufstehen oder sind sie faul und wollten dann irgendwie nicht kommen oder die Frau hat gesagt, aber was soll man denn morgen essen, jetzt mach mal. Und dann sind sie eben auch spät noch hingegangen. Aber wir sollten mit all diesen Vorurteilen sehr vorsichtig sein und uns nicht etwas zusammenreimen, was in den Gleichnissen nicht steht. Denn was steht denn da? Die Antwort heißt, weil uns niemand eingestellt hat. Warum hatten sie keine Arbeit bekommen? Waren sie krank, schwach, alt? Aber welche Konsequenzen das hatte, wenn sie dann nicht eingestellt wurden. Sie hatten den Lohn nicht, um damit Essen zu kaufen. Jesus lässt das alles offen, warum das so war. Und dazu spekulieren ist sicher wahrscheinlich auch nicht wirklich hilfreich. Und dann geht es weiter. Jetzt kommt nämlich die Überraschung, die letztlich einerseits positiv ist, aber andererseits auch den Konflikt ausgelöst hat. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs dann zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Diese Auszahlung abends um 6 Uhr war nach dem mosaischen Gesetz für Tagelöhner so geordnet, nachzulesen, 5. Mose 24, Vers 15. Was hier aber ungewöhnlich ist, dass die Bezahlung bei den Letzten beginnt. Und hier klärt sich auch schon die erste Frage, was ist denn gerecht? Denn diese Leute bekommen den vereinbarten Tageslohn. Eine Stunde gearbeitet und einen ganzen Tageslohn bekommen. Das hatte keiner erwartet. Man hätte ja auch denken können, sie müssen jetzt Überstunden machen. Wer dann von 5 beginnt, muss bis Spätschicht machen, bis in die Nacht hinein. Nein, man hätte auch denken können, sie bekommen nur den angemessenen Bruchteil von diesem Tageslohn für die Arbeit, die sie geleistet haben. Nein, sie bekommen ein ganzes Silberstück. Marco stellt sich vor, wie dieser eine, der erst um 5 hingegangen ist, um 6 die Arbeit, den Arbeitslohn bekam und wieder nach Hause kam, dann zu Hause ankommt und sagt, wie, sagt die Frau, bist schon wieder da, was sollen wir denn morgen essen? Hast ja nur eine Stunde gearbeitet, wie soll denn das alles gehen? Und dann zieht der sein Silberstück aus der Tasche und zeigt es seiner Frau, Tageslohn. Was haben die dann gemacht? Gefeiert. Er hat es nicht verdient gehabt, hat es aber bekommen. Feiern wir Gott auch so, weil er uns so viel Unverdientes gibt. Tja, dann geht's los. Dann kommt der Konflikt. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da schimpften sie über den Besitzer und sagten, die anderen, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Die Feststimmung vor ein paar Sekunden war auf einmal schlagartig weg. Und da kommen wir jetzt einfach auch zu der Erkenntnis, dass alle Menschen, egal wo sie auf der Welt sind, empfinden, dass Unrecht etwas ist, was schlimm ist, und sie verlangen nach Gerechtigkeit. Und wieder zitiert Marco nochmal den Viktor Frankl, wenn du zwei Menschen gleich behandelst, behandelst du mindestens einen ungerecht. Aber letztlich denken wir das doch alle, damals wie auch heute. Das, was da jetzt passiert ist, ist doch nicht fair. Das ist doch ungerecht. Das ist das allgemeine Empfinden. Deswegen zu Anfang auch der Hinweis, das Gefühl der Gerechtigkeit ist immer ein sehr emotionales Gefühl. Aber es ist gut, sich von der Bibel her mit Argumenten auseinanderzusetzen. Deswegen auch die Frage, woher kommt denn die Gerechtigkeit und wie lässt sie sich denn aus der Sicht Gottes begründen? Und das kommt jetzt. Das sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen. Und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Das ist schon eine freundliche Anrede, aber sie ist auch klar. Und sie zeigt da auch eine gewisse Distanz, die der Gutsbesitzer und unser Gott dann zu den emotionalen Typen hat. Und klar ist, dass Gott erklärt, der Lohn ist nicht ungerecht. Es ist genau das, was er braucht, ein Silberstück. Mehr war nicht vereinbart und das braucht er auch als Tageslohn, um weiterzukommen. Und es ist das, was vereinbart ist. Und nun die Frage, wieso beschimpfst du den Weinbergbesitzer? Warum? Auf welcher Grundlage beschimpfst du ihn denn? Es gibt irgendwo ein Buch, das nennt sich Anleitung zum Unglücklichsein. Und da heißt es, vergleiche dich und du wirst unglücklich. Deswegen hier ein paar zentrale Gedanken, die sich jetzt über das alles drüber legen und helfen, damit umzugehen und den richtigen Blick zu bekommen. Zum Ersten, Gott sagt, ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Das trifft auch für uns. Darf ich denn machen mit dem, was ich habe, was ich will? Nun, es steht in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz des Landes schon drin, Eigentum verpflichtet. Artikel 4 oder sowas, ich habe es nicht nachgeguckt. Reichtum verpflichtet. Wozu? Nämlich Gutes zu tun. Paulus hat dem Timotheus geschrieben, ich ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gern mit anderen teilen. Wenn sie an guten Taten reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Auch wir können mit dem, was wir haben, nicht einfach tun, was wir wollen. Wir haben einen Auftrag. Und Gott hat mit seiner Entscheidung etwas Gutes getan. Ein weiterer Gedanke. Bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Oder direkt übersetzt, schaust du deshalb so böse drein, weil ich gütig bin? Gottes Gerechtigkeit ist immer parteiisch. Sie umfasst ein Eintreten für jemanden und dabei insbesondere für die Schwachen, Unterdrückten und Armen. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes ist mehr als nur das Gleichheitsprinzip, jedem das Gleiche. Gerechtigkeit Gottes setzt Prioritäten. Und schließlich noch ein Gedanke. Ist es nicht meine Sache, wie ich mit meinem Eigentum umgehe, was ich damit mache? Da klingt ein bisschen durch, dass wir diesen Widerspruch spüren, der menschliche Versuch, Gottes Gerechtigkeit und Güte miteinander in Einklang zu bringen, wird scheitern. Entweder darf Gott nicht mehr gütig sein, weil er gerecht sein muss, oder er muss gegenüber allen gütig sein, weil diese aufgrund des Gleichheitsprinzips ein Recht auf Gottes Güte haben. Damit kommen wir also nicht weiter mit diesen Gedanken. Und deswegen betont das Gleichnis an dieser Stelle die absolute Freiheit Gottes, gütig zu sein, wem er will. Gottes Offenbarung seines Namens an Mose in Verbindung mit seiner Güte hieß, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es sprach Gott. Und der Paulus schrieb dann an die Gemeinde in Rom, Gott sagte ja schon zu Mose, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Jeder Lohn, den Gott gibt, ist ein Gnadenlohn, der in seiner Güte seinen Ursprung hat. Ein Tagelöhner, der damals Anstand hatte ja auch kein Anrecht, eingestellt zu werden. Eventuell werden die, die heute schon um 6 Uhr eingestellt wurden, auch morgen erst um 5 eingestellt. Das Kriterium für Lohn bei Gott ist nicht die Arbeit, sondern die Gnade. Bilden wir uns auf unsere Leistungen etwas ein? Paulus schreibt an die Korinther: Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Die Zielgerade, die Moral der Geschichte, was wir lernen sollen. Jesus schloss: So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Lies doch zu Hause noch einmal dieses Gleichnis und setz dich selbst mal ein in die, die morgens um 6 beginnen und die, die einmal nur um 5 Uhr nachmittags eingestellt werden. Bist du dann einer, der feiert oder einer, der schimpft? Was ist deine Haltung gegenüber dem, was diese Sicht auf Gerechtigkeit Gottes ausmacht? Wir schreien ja alle nach Gerechtigkeit, wenn uns Unrecht getan wird. Aber manchmal bist du und ich der Ungerechte. Deswegen, diese Prinzipien Gottes für unser Leben sollen uns helfen, diese Zeit hinzukriegen bis zu dem Zeitpunkt, wenn es dann wirklich Gerechtigkeit gibt. Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Oder in einer anderen Übersetzung: Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Am Ende, wenn Gottes Reich dann Wirklichkeit wird, dann stehen deine und meine Motive auf dem Prüfstand. Dann kommt zum Ausdruck, was wir für Menschen sind, ob wir ein Verständnis für diese Gnade Gottes gefunden und die Güte gefunden haben oder ob wir Leute waren, die auf Gott geschimpft haben, weil er so ungerecht war und weil wir nicht für die Leistungen, die wir erbracht haben, das gekriegt haben, was wir meinten, bekommen zu müssen. Nach welchem Maßstab wollen wir einmal gerichtet werden? Wenn es einen Ort gab, der die Ungerechtigkeit dieser Welt verkörpert wie nichts anderes, dann ist es das Kreuz von Golgatha. Ein vollkommen Unschuldiger wird zu Unrecht verurteilt. Und gleichzeitig ist es der Ort, an dem Gott seine Gerechtigkeit zur Schau stellt. Römer 3, 25: Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten, damit sie Leben haben in Fülle aus Gnade. Es gibt ein Gebet, das diese Gerechtigkeit Gottes schön zum Ausdruck bringt. Und wir beten es gemeinsam. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus sagt: Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.